Ihr Lieben, ich möchte heute über einen kurzen Text aus dem Jakobusbrief etwas sagen, und zwar aus dem 5. Kapitel, die Verse 16 bis 18, also eigentlich 16b, weil 16a gehört noch zu einem anderen Zusammenhang. Also Kapitel 5, Vers 16b, da heißt es: Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Ihr Lieben, ich möchte auch heute noch einmal über das Thema Gebet reden, weil ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen, gerade auch im Blick auf die kommende Zeit, auf die Wiederkunft Jesu, auf alle Dinge, die da vor uns liegen. Ich habe vor 3 Wochen gepredigt über Gebet im Zusammenhang mit Gebetskampf. Ich möchte heute über dieses Thema reden, das hier angegeben ist. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Ihr Lieben, der Apostel Jakobus, der hat an einigen Stellen in seinem Brief über Gebet gesprochen, eben auch im Zusammenhang mit Krankengebet, das ist das, die Verse davor. Aber es ist offenbar jemand, von dem auch bezeugt wurde durch außerbiblische Quellen, dass er ein Beter gewesen ist. Es gibt einen alten Christen aus dem 1. Jahrhundert, der das bezeugt hat, das ist auch niedergeschrieben, der ihn gut kannte und der einmal das so ausgedrückt hat und gesagt hat: Der Jakobus, der hatte so harte Knie wie die Knie eines Kamels, weil er so oft und so innig kniete, wenn er zu dem Herrn flehte und betete, ein Zeichen seiner großen Gebetsarbeit. Also er war wirklich ein Beter und er weiß, wovon er redet, wenn er über das Gebet spricht. Und es ist hier an dieser Stelle, in Vers 16b, möchte ich zunächst einmal dieses eine Wort herausgreifen, wo zu dem Gebet eine Zufügung getan wird, nämlich wo der Jakobus sagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. In der Luther-Übersetzung haben wir das so im Ohr: Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, ja. Aber dieses ist nicht so korrekt übersetzt. Im Griechischen steht das Wort Energetik drinnen. Das ist das Wort Energie. Das heißt, es hat eine Wirkung, eine Auswirkung. Deswegen ist die Elberfelder hier korrekter übersetzt. Das Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, sagt Luther, aber wie es hier besser ausgedrückt wird, in seiner Auswirkung. Aber der Jakobus fügt hinzu, das Gebet eines Gerechten. Nicht jedes Gebet, das Gebet eines Gerechten hat immer Auswirkung. Und dieses Wort gerecht ist natürlich ein Wort, das im Neuen Testament, natürlich auch im Alten Testament sehr häufig vorkommt. Es ist ein Wort, das der Apostel Paulus sehr stark geprägt hat, wenn er von der Gerechtigkeit Gottes gesprochen hat. Und ein Gerechter, das ist im biblischen Verständnis jemand, der durch das Blut Jesu gerecht gemacht wird. Nicht einer, der gerechte Taten tut und dadurch sich das Himmelreich erwirbt, sondern einer, der gerecht gemacht wurde durch das Blut Jesu. Durch das Blut Jesu sind wir so vor Gott, stehen wir so vor Gott da, dass er sagt, du bist ein Gerechter. Aber Paulus sagt das auch sehr deutlich, also jemand, dem alle Schuld vergeben ist und der mit Gott versöhnt ist. Und Paulus sagt aber dann auch dazu, und meint es auch immer so, wenn du gerecht gemacht geworden bist durch das Blut Jesu, dann lebe auch in dieser Gerechtigkeit. Das heißt, das hat eine Folge. Und das ist hier auch gemeint. Jemand, der auf den Wegen der Gerechtigkeit, wer auf den Wegen des Versöhntseins, des Vergebenseins lebt, der ist ein Gerechter. Nicht einer, der nur bloß mit seinem Munde bekennt, Jesus ist mein Herr und er hat meine Sünden vergeben, sondern der, über den das Wirklichkeit ist, weil er Jesus angenommen hat, aber der auch mit seinem ganzen Herzen in dieser Art von Gerechtigkeit, in dem, was Gott für uns getan hat, auch lebt. Und das ist ein Mensch, der ständig lebt in der Hingabe zu Jesus. Das ist ein Gerechter. Der in seiner Berufung lebt, der in ständigem Prozess der Heiligung und der Reinigung lebt. Nicht ein Vollkommener in dem Sinne, aber der weiß, dass diese Gerechtigkeit, die man geschenkt bekommen hat, auch in unserem Leben einen Ausdruck haben muss und unser Leben verändert. Paulus sagt, wenn ihr schon der Sünde gestorben seid, also wenn ihr schon gerecht gemacht geworden seid, dann gebt nun eure Glieder nicht mehr hin der Sünde. Also Gott hat etwas gemacht an uns und das müssen wir nehmen und das auch umsetzen in unserem Leben mit dem Geschenk, das er gegeben hat. Wenn das nicht geschieht, dann ist auch die Gerechtigkeit nicht viel wert, die sozusagen wir da angenommen haben, sondern die Gerechtigkeit, die auf uns kommt, muss sich umsetzen in einen Lebenswandel der Heiligung und der Hingabe, der Berufung, in die wir hineingekommen sind. Und so in diesem Zusammenhang ist das zu verstehen, wenn Jakobus hier sagt, das Gebet eines Gerechten, das Gebet der Gerechtigkeit geschenkt bekommen hat, das Gebet jenes, der hingegeben, aufgrund dieses Geschenkes hingegeben zu Jesus lebt, der auf seinen Wegen geht, der sich immer wieder unter die Buße und Reinigung stellt, das ist einer, der muss nicht vollkommen sein, ja? Es gibt viele Beispiele in der Bibel von Menschen, die viel gesündigt haben und trotzdem auf den Wegen der Gerechtigkeit gelebt haben, weil sie wussten, wie sie mit ihrer Sünde umgehen. Sie waren nicht leichtfertig. Sie haben sich verändern lassen durch Gott. Das ist eine ganz wichtige Beschreibung. Es gibt im Neuen Testament ganz verschiedene, einige Andeutungen über Gebet auch, die zum Ausdruck bringen, ja, es geht um das Gebet des Gerechten. Es geht nicht einfach um Gebet. Es heißt eben hier nicht, was immer Menschen beten, ganz egal, es wird eine Auswirkung haben im Sinne, dass Gott darauf reagiert und hört. Ihr kennt zum Beispiel die Stelle, wo Jesus in der Bergpredigt sagt, wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, wenn sie viele Worte machen, dann können sie sozusagen Gott dazu bewegen, dass er ihnen das gibt, was sie wollen. Das ist nicht das Gebet eines Gerechten, das ist das Gebet eines Heiden. Aber wir dürfen auch als wenn wir gerecht geworden sind, dann werden wir nicht so beten, ja? Aber das ist wichtig. Das ist wichtig zu verstehen, dass Jesus hier meint, natürlich, oftmals, also ein heidnisches Gebet ist das, wo man versucht, mit vielen, 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 vielen Worten sozusagen Gott zu bedrängen, so in dieser Absicht, dass er doch bitte schön das, was mir auf dem Herzen ist, erfüllt. Oft ist das Gebet ein Mittel, um bei Gott durchzusetzen, was ich möchte. Das ist nicht das Gebet eines Gerechten. Das ist heidnisches Gebet. Wenn es sozusagen darum geht, dass unsere Sache durchgesetzt wird, ja. Auch Jakobus selber, er sagt ja, ihr bittet und empfängt aber nichts, weil es ein übler Absicht bittet. Nämlich, um eure eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist nicht das Gebet eines Gerechten. Das ist ein egozentrisches Gebet. Ein Gerechter ist der, der Jesus auf dem Thron seines Lebens hat und der sagt, Herr, was du willst, das möchte ich auch. Und das will ich beten. Das, was auf deinem Herzen ist, das Gebet des Gerechten kommt aus dem Höheren heraus auf das, was der Wille Gottes ist und nicht mein Wille ist. Und es geht nicht darum, meinen Willen durchzusetzen. Oder ein anderes Beispiel, was Jesus auch in der Bergpredigt verwendet, wo er zum Beispiel sagt, wenn du zum Altar gehst, und dort ein Opfer bringst, und das ist im Tempel gemeint, aber für uns übertragen heißt es, wenn du dich Gott näherst in deinem Gebet, wenn du dich ihm näherst sozusagen, du fängst an sozusagen, dich ihm zu nähern, und du erinnerst dich daran, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Ich kann auch sagen, wenn du etwas gegen deinen Bruder hast, dann geh hin und versöhne dich. Und dann geh zum Altar. Ihr Lieben, das Gebet des Gerechten ist ein Gebet des Versöhnten, nicht eines, der in Unversöhnlichkeit lebt. Versteht ihr? Wenn wir in Unversöhnlichkeit leben, dann können wir noch so gut die Gebete beten, dann haben wir nicht die Versicherung oder das Versprechen Gottes, dass unsere Gebete gehört werden. Das ist eine Herzenseinstellung, wo wir in Versöhnung auch leben. Wir sind mit Gott versöhnt und deswegen lasst uns auch untereinander versöhnen. Das ist immer die Folge davon. Und das ist auch der Test, ob das, was wir empfangen haben, auch wirklich sozusagen in der rechten Weise von uns empfangen wurde. Und dass wir das auch ausleben. Das heißt, das Gebet des Gerechten, das ist das Gebet eines Menschen, der hingegeben ist Gott, der in Versöhnung lebt, der nicht egozentrisch betet, der aus dem Hören auf Gott heraus betet, der gemäß seiner Berufung lebt, nicht gemäß seiner eigenen Selbstverwirklichung und so weiter und so weiter. Da könnte man jetzt vieles fortsetzen. Aber das hat nichts zu tun mit Vollkommenheit und Sündlosigkeit, Gerechtigkeit, sondern es hat mit einer Haltung zu tun, die aus dem kommt, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. So wie er uns versöhnt hat, das wollen wir leben. Und Jesus sagt, oder Jakobus sagt hier, dieses Gebet eines Gerechten vermag viel. Und nun, genau das ist sozusagen nun der Schwerpunkt, den er setzt, dass er sagt, ein Gebet eines Gerechten, darf ich es einmal jetzt so sagen, hat immer Wirkung. Das ist die Verheißung, die hier gibt. Das Gebet eines Gerechten, das aus dieser Haltung herauskommt, ja, hat immer bei Gott eine Antwort. Ob ich diese Antwort immer gleich sehe oder nicht, ist hier nicht die Frage, sondern es geht um diese Frage, ob wir in dieser Gewissheit leben, als solche, die mit Gott versöhnt sind und Gerechte sind und das auch leben, ob wir in dieser Gewissheit sind, dass jedes Gebet, dass wir aus dieser Haltung leben, dieser Haltung der Hingabe, das heißt auch, dass ich mit meinem Willen übereinstimme mit ihm, dann bete ich auch aus seinem Herzen heraus, versteht ihr? Dann bete ich nicht mehr meinen Willen, sondern Herr, was ist dein Wille? Und dann bete ich das. Dieses Gebet ist gerecht, das ist Gerechtigkeit. Das wird auf jeden Fall, wird das von Gott erhört und wird eine Reaktion hervorbringen. Und ihr Lieben, genau an diesem Punkt, da setzt der Feind mit Leichtigkeit immer wieder ein in unserem Leben. Und er will uns ununterbrochen weiß machen, ob wir das spüren oder nicht, dass das nicht wahr ist. Ihr Lieben, das ist eine ganz große Sache, die der Feind vorhat, wo er sozusagen einen Zweifel in unser Herz sehen kann. Da ist er ja Meister darin, dass er uns in Zweifel bringt, die Wahrheit dieses Wortes, viel vermag das Gebet des Gerechten in seiner Wirkung. Also nicht nur irgendetwas vermag es, sondern viel vermag es sogar, sagt der Herr. Aber in jedem Fall, es vermag etwas. Die Wirkung wird nicht ausbleiben, wenn ein Gerechter in seiner Gerechtigkeit, aus dieser Haltung heraus, zu Gott mit seinem Gebet kommt. Und der Feind, der möchte uns immer wieder angreifen an dieser Stelle und sagen, schau doch einmal in dein Leben, du hast gebetet, du hast gebetet, du hast gebetet, du hast gebetet, durch Jahre vielleicht. Und was ist daraus geworden? Wo ist jetzt die Antwort? Und ich glaube, jeder von uns kann solche Situationen nachvollziehen, wo er sagt, ja, es ist nichts geschehen. Der Feind sagt nicht zu uns, ihr Lieben, wenn ihr betet, wird nichts passieren. Sondern er sagt, wenn du betest, wird hier und da etwas passieren. Manchmal. Du kannst dir nicht sicher sein. Ja, manchmal erhört Gott sowieso, das wissen wir auch. Aber in manchen Fällen vielleicht nicht. Und so kommt so eine schleichende Haltung in unser Leben, wo wir die Wahrheit dieses Wortes sehr deutlich anzweifeln. Vielleicht nicht bewusst, wir trauen uns das ja gar nicht so vielleicht sagen, aber trotzdem geschieht es. Und ich glaube, ihr Lieben, dass wir da eine Erneuerung unseres Denkens benötigen. Ich auf jeden Fall, und wer sich betroffen fühlt auch, der darf das auch in Anspruch nehmen, wie ich. Wir brauchen manchmal immer wieder von Jesus so einen Schubs, wo er uns deutlich macht, ist das wirklich so in deinem Leben, dass du in deinem Herzen die Gewissheit hast, dass dieser Satz, den der Jakobus hier geschrieben hat, viel vermag, das Gebet des Gerechten in seiner Wirkung, ob das immer wahr ist. Vorausgesetzt, es ist ein Gebet des Gerechten, ja, das habe ich ja schon gesagt, das ist eine wichtige Sache. Also, das heißt, da liegt eine Herausforderung, was jetzt den Fokus legt auf die Auswirkungen unseres Gebetes. Jakobus sagt, jedes Gebet eines Gerechten hat Auswirkungen. Es gibt kein Gebet, das einfach so, eines Gerechten, das einfach so im Nichts verhallt. Egal, ob wir im Augenblick oder nach einer längeren Zeit nun auch wirklich eine Veränderung sehen, in irgendeiner Weise eine Reaktion auf das, was sozusagen unser Gebet bewirken soll, ganz egal, ob wir das sehen oder nicht, es ist eine Wahrheit, die wir zuerst einmal ergreifen müssen, bevor wir etwas sehen. Und ich möchte etwas noch dazu sagen. Das Gebet basiert ja nicht auf dem Prinzip von Automatik. Also Gott ist ja nicht ein Automat, wo man sozusagen etwas wünscht, man drückt auf einen Knopf und dann ist das Gewünschte, wird automatisch freigesetzt. Das ist ein Mechanismus. Bei Gott funktionieren keine Mechanismen. Warum? Weil er ein personhafter Gott ist. Kein Automat, eine Person. Und wenn man an eine Person einen Wunsch herantritt, mit einem Wunsch herantritt, dann wird diese Person mit dieser Bitte, über diese Bitte verfügen und nachdenken. Weil Gott der Schöpfer ist. Weil Gott allmächtig ist. Weil Gott eine Person ist. Und vor allem, weil Gott unser Vater ist. Wird er jede Bitte, die wir zu ihm aussprechen, in seinem Herzen bewegen, abwägen, überlegen, wann und wie er auf unsere Bitte reagiert. Ganz egal, wann diese Antwort kommt. Das ist die Wahrheit dessen, was uns hier Jakobus sagen will. Jede Bitte eines Gerechten wird von ihm beantwortet. Wir können es nicht im Vorhinein sagen, wie bei einem Automaten. Da wissen wir, was rauskommt, ja? Bei Gott wissen wir es nicht immer, was genau herauskommt. Aber er wird darauf reagieren und weil er ein Vater ist, wird er zu der Sache, um die wir da uns ausgesprochen haben, die er auch in Übereinstimmung gebracht wurde mit seinem Willen, wird er uns das geben, was ihm wichtig ist und das Beste ist für uns, für andere, für unsere Städte, wofür wir gerade beten. Kein Gebet eines Gerechten verhallt. Und ihr Lieben, das ist etwas, was sozusagen eine große Auswirkung haben dürfte und sollte und müsste auf unser Gebetsleben. Wie würde unser Gebetsleben an Intensität gewinnen, wenn wir das wirklich wüssten? Es würde herauskommen aus mancher Gedankenlosigkeit, Oberflächlichkeit, was auch immer man jetzt noch sagen kann, gleich noch dazu ein bisschen mehr. Ihr Lieben, und jetzt der zweite Satz, der hier von dem Jakobus angefügt wird. Er zieht ein Beispiel heran. Und in diesem Beispiel betont er noch einmal einen anderen Aspekt. Er redet vom Elia. Es geht immer noch um die Wirkung des Gebetes, ja? Und er sagt zuerst, jedes Gebet eines Gerechten hat Wirkung. Und jetzt, in diesem Teil, wo er von dem Elia redet, betont er zwei andere Dinge, die dazugehören. Und da sagt er zunächst einmal, das Gebet von einem ganz gewöhnlichen Menschen, so wie du und ich, kann enorme Auswirkungen haben. So wie es hier über Elia sagt, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Was er damit sagen will, er war einfach ein Mensch wie wir. Er war kein Held. Er war nicht ein besonderer Heiliger. Er betont das ganz bewusst. Das war ein Mensch so wie wir. Und wenn er gebetet hat, sind enorme Dinge geschehen. Das sagt er ja auf dem Hintergrund dessen, dass er sagt zu uns, ihr seid solche Leute wie Elia. Ihr unterscheidet euch in eurem Menschsein überhaupt nicht von Elia. Elia hatte genauso Probleme als Menschen wie wir. Er hat auch Ängste, wenn man die Elia-Geschichte redet. Wie oft hat er Angst gehabt und ist davongelaufen und so weiter, obwohl er die größten Wunder erlebt hat. Er ist ein Mensch wie wir. Und ihr Lieben, was der Jakobus zunächst einmal damit sagen möchte, ist, dass die Größe der Auswirkung unseres Gebetes, also die Größe dessen, was Gott durch unser Gebet hervorbringen kann, ist nicht abhängig von der Größe eines Menschen, von der Bedeutung eines Menschen, von der Persönlichkeit eines Menschen, von dem Alter eines Menschen, von der Position eines Menschen, sondern die Größe dessen, was Gott hervorbringen will durch Gebet, durch jeden normalen Menschen, ist abhängig von seiner Größe. Die Größe hängt nicht an dem, wie groß wir sind, was da herauskommt an unseren Gebeten. Er kann den einfachsten Menschen, und wie oft hat er das bewiesen in der Kirchengeschichte, dass Menschen, deren Namen wir nicht einmal wissen, die nicht einmal öffentlich aufgetreten sind, die ganz im Hintergrund gebetet haben, ganze Bewegungen freigesetzt haben, geistliche. Ihr Lieben, das ist eine so wichtige Sache. Es hängt nicht an unserer Größe, an unserer Art sozusagen, welche Position wir haben. Und. Es hängt daran, inwieweit Gott durch mein normales Menschen etwas hervorbringen möchte, wenn ich nur ein Gerechter bin. Und damit unterscheide ich mich nicht von einem, sollte ich mich nicht unterscheiden von einem Elia oder anderen. Hingegeben, das ist das, was Jesus möchte. Nicht meine Befähigkeiten und sonstige Ausbildung oder was auch immer. Hingegeben. Hingegeben auch der Berufung, die Gott auf mein Leben. Wenn er eine Berufung auf mein Leben legt und ich sage immer nein, dann wird das eine Auswirkung haben auf die Effekte des Gebetes. Aber dort, wo ein Mensch hingegeben ist, kann er durch einen einfachen Menschen riesige Dinge sozusagen hervorbringen. Und das ist etwas, was der Jakobus zunächst einmal den Lesern dieses Briefes sagen möchte. Ihr unterscheidet euch in eurem Menschsein nicht vom Elia. Er hat eine andere Berufung, okay. Aber die Berufung, die ist es Gott fest, ist alles von Gott abhängig. Sei du hingegeben, sei du ein Gerechter. Und Gott kann riesige Dinge auch durch dich machen. Oder kleine Dinge, aber das ist seine Sache. Wie viel er durch mich macht. Aber er kann auch durch mich die größten Dinge machen. Und dann setzt er noch ein zweites dazu. Wenn wir das lesen, auf das möchte ich euch nur noch aufmerksam machen, hier in diesem Vers, wo Jakobus sagt, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, also nichts unterschieden. Und dann sagt er, und er betete inständig. Das Wort hat mich getroffen. Daran könnten wir uns unterscheiden vom Elia. Vielleicht auch in der Berufung natürlich, ja, aber Jakobus sagt das ganz bewusst. Dieser Elia war ein Beter, der inständig betet. Und das ist unsere Aufgabe, das nimmt uns Jesus nicht ab. Dazu will er uns durch seinen Heiligen Geist ermutigen. Und was dieses inständig meint, warum Jakobus gerade den Elia bezeichnet als der inständig betete, das hat vielleicht seinen Anhalt in dieser Geschichte, die wir kennen von Elia. Nun, der Elia, der hat ja mehrfach erlebt, wie durch seine Gebete große Dinge geschehen ist. Er hat über dem Volk Israel ausgesprochen im Gebet, dass es nicht regnen soll und es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. aufgrund seines Gebetes. Das war nicht seine Jux und seine Laune, das war auch nicht sein Zorn, sondern das war etwas, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, so zu beten. Ihr erinnert euch auch dann auf dieses Gottesurteil auf dem Karmel, wo er das ganze Volk versammelt hat und die Baalspriester, und da ging es darum, wer ist der eigentliche Gott Israels? Und sie haben da zwei Altäre gebaut, der eine für den Baal, und die Baalspriester haben das getan, und der andere für Jahwe, den Gott Israels. Und welcher Gott nun Feuer vom Himmel heruntersendet, ohne dass das Opfer angezündet wird, der ist der wahre Gott. Und es ist so schön zu sehen, wie der Elia da steht, nachdem die einen ganzen Tag lang gebetet haben, die heidnischen Priester, da sagt der Elia, ein ganz schlichtes Gebet, sind nur zwei Verse, dieses Gebet, wo er zum Ausdruck bringt, Herr, strecke du deine Hand aus und zeige, dass du der wahre Gott Israels bist, und das Feuer fällt. Er hat in Übereinstimmung mit Gott gebetet. Und nun kommt die dritte Szene, auf die ich zu sprechen kommen möchte, ist nach diesem Gottesurteil, ging Elia auf einen Berg. Und mit ihm sein Diener. Und dort oben auf dem Berg, auf dem Gipfel des Berges, ist der Karmel, wo man einen schönen Überblick hat über verschiedene Teile des Landes, auch über das Meer. Dort hat er sich nun ins Gebet begeben. Und ich glaube, dass der Jakobus diese Szene meint, wenn er sagt, dass er inständig betete. Denn es wird dort beschrieben, wie er gebetet hat. Es heißt, er ging auf den Gipfel des Berges, er bückte sich nieder, das heißt, er hockelte sich nieder und er legte seinen Kopf zwischen seine Beine. Also er hockelte, wie man so schön sagt, ja, und hatte sein Gesicht zwischen seine Beine. Das war die Gebetshaltung, die Elia eingenommen hat. Und das ist interessant. Wir lesen sonst nie von einer ähnlichen Situation, wo jemand so gebetet hat. Es gibt Ausleger, die sich erinnert wissen daran, dass das diese Haltung, die Haltung einer gebärenden Frau ist. Im Orient war das eine, in der hockenden Haltung, eine gebräuchliche Art, wie man sozusagen ein Kind geboren hat, in dieser hockenden Situation. Und das ist sicher nicht verkehrt. Es wird nicht erklärt. Es wird überhaupt nicht erklärt, auch nicht im 1. Könige 18, wo diese Stelle steht, warum er das so gemacht hat und warum, was das. Aber das ist egal. Ich glaube, dass diese Haltung allein, wenn wir diese von dieser Seite her ableiten, dass das so eine gebärende Haltung ist, ist ein wunderbares Bild für Gebet. Ein wunderbares Bild. Jedes Gebet ist ein gebärendes Gebet. Hat Wirkung. Es kommt durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Gebet hindurch, etwas Neues hervor. Jedes Gebet. Das, wenn ich das ganz ernst nehme, haut mich das um, ja? Aber so ist es. Es kommt etwas Neues hervor, etwas Neues geboren. Es werden Durchbrüche geschehen. Wisst ihr, wenn Gott antwortet, es ist immer ein Durchbruch. Es ist immer etwas, was aus dem Unsichtbaren in Sichtbarkeit kommt. So wie ein Kind, das unsichtbar wird, in die Sichtbarkeit der irdischen Wirklichkeit hereingebrochen wird. Das ist etwas Neues. Ob es was Kleines oder Großes ist, ganz egal. Aber ihr Lieben, was eigentlich mit diesem Bild gemeint ist und was natürlich genau zutrifft auch für eine Gebärende, aber jetzt auch abgesehen davon, ob das jetzt von dem her abgeleitet werden soll, die Gebärende einer Gebärenden, ist doch eines sicher. In jedem Fall ist diese Gebetshaltung eine Gebetshaltung, die ausdrückt, dass jemand in vollster Konzentration betet. Das ist eigentlich. Das heißt, fokussiert. Eine Gebärende ist auch total fokussiert. Wenn sie jetzt sozusagen hier in diesen Geburtswehen liegt und dann knapp davor steht, dass das Baby geboren wird, dann denkt sie nicht, was sie morgen kochen wird oder was sie übermorgen anziehen wird oder welchen Film sie sich als nächstes anschaut. Sie ist fokussiert. dass das, was da jetzt herauskommen soll, auch wirklich herauskommen. Total konzentriert. Ihr Lieben, und das ist es, was ich sehe in diesem Wort inständig. Und ich glaube, dass der Jakobus sich auch davon hat leiten lassen, von dieser Gebetshaltung, weil er sagt, es ist ein, er betete inständig. Das heißt, er hat eine Haltung eingenommen, wo er nicht abgelenkt wurde. Seine Ohren waren zwischen den Knien, er konnte nicht die äußeren Einflüsse hören. Seine Augen waren geschlossen und so, dass er nicht von den äußeren Einflüssen abgelenkt wird. Er konnte sich total fokussieren darauf, das, was Jesus hervorbringen möchte. Der Fokus war auf Jesus und auf seinen Willen. Aber so in einer Intensität und in einer Konzentration, wie man es besser als Bild, als Gebetshaltung gar nicht ausdrücken kann. Kopf zwischen die Knie, Augen zu, Ohren zu, konzentriert auf das, was Jesus hervorbringen will und wo er uns dazu gebrauchen will. Das heißt nicht, dass wir jetzt auch so anfangen müssen zu beten in dieser Haltung, aber in dieser Körperhaltung meine ich, sondern in dieser inneren Haltung. Das ist für mich eine totale Herausforderung, dieses inständig. Irgendwie liegt da auch ein Zusammenhang scheinbar zwischen der Auswirkung von dem, was hier sozusagen hervorgebracht werden soll und dem, was in welcher Weise wir beten. Nicht oberflächlich, nicht abgelenkt, nicht routiniert, nicht so, dass wir 10 Minuten nachher gar nicht mehr wissen, was wir vor 10 Minuten gebetet haben. Und solche Dinge. Ihr Lieben, da liegt ein Geheimnis in der Inständigkeit. Das möchte ich gerne mitnehmen, auch was für mich selber von dieser Beschäftigung mit diesem Text eine andere Art von Inständigkeit und Konzentration auf das, was Jesus möchte und was er hervorbringen möchte. Und dann schauen, wie er etwas zur Geburt bringt. Jede Kleinigkeit ist ein Geburtsvorgang, die Jesus freisetzt. Das ist ein wunderschönes Bild. Und jetzt zum Schluss noch, die Art und Weise, wie sich das auswirkt, wie der Elia hier betet, ist ja auch ein wunderbares Gleichnis, ist ja ein wunderbares Bild, wie Gott mit unseren Gebeten umgehen kann. Schaut euch das einmal an. Im ersten, ihr kennt ja die Geschichte auch, sicher die meisten, er betet, er sitzt, er hockelt, er hat seinen Diener, er betet um Regen. Ein ganz wichtiges Anliegen, weil 3,5 Jahre Dürre ist eine Katastrophe. Er wusste, dass es der Zeitpunkt ist, der von Gott ihm gegeben war, dafür zu beten. Und da ist da der Knabe. Und dann schickt er den Knaben hinüber auf irgendeine andere Seite dort. Wahrscheinlich, der Kamel ist ja also nicht so ein Berg mit einem Spitz, sondern das ist ein Plateau. Und auf der einen Seite sieht man hinunter zum Meer, hat man den ganzen Meer vor sich, das Mittelmeer. Und der Elia schickt seinen Knaben da hinüber, wo man runter sieht auf das Meer und einen freien Blick hat über das ganze Meer und über den Himmel. Und er schickt ihn hin, nachdem er angefangen hat zu beten und sagt, schau doch über das Meer, ob du schon irgendetwas entdeckst an Reaktion Gottes auf mein Gebet. Ob du irgendwie schon so Regenwolken aufziehen siehst. Ihr Lieben, das ist eine wunderbare Sache. Vom ersten Augenblick an, wo Elia betet, erwartet er, dass das Gebet des Gerechten Wirkung zeigt. Er betet nicht einfach und sagt, na ja, gut, beten wir halt einmal, ob es wird oder nicht. Wir beten halt einmal. Wir sind es ja gewohnt und es ist auch unsere Pflicht als Christen, dass wir beten. Aber das ist das inständige Gebet, das erwartungsvolle Gebet, das uns der Feind oft geraubt hat, weil wir oft so die Meinung haben, ja Gott hört ja gar nicht auf unsere Gebete. Nun, dann passiert es, dass der Knecht, ein Knabe ist es eigentlich, wörtlich gesagt, zurückkommt und sagt dem Elia, nichts ist zu sehen. Er sagt, gar nichts. Also nicht einmal irgendetwas. Es ist nur blauer Himmel. Weit weg von irgendeiner Art, von irgendeinem Zeichen von einer Erhörung. Was ist die Reaktion des Elia? Er sagt nicht, na ja gut, habe mir gleich gedacht, dass das nicht so funktioniert, bete ich halt irgendwie weiter oder auch nicht. Aber er Er betet in derselben Intensität. Er verändert seine Gebetshaltung nicht. Mit derselben, also Haltung von Inständigkeit und fokussiert, total fokussiert. Und nach einer Zeit schickt er wieder den Knaben. Und der Knabe kommt zurück und sagt nichts. Gar nichts zu sehen. Dann betet er weiter, schickt ihn wieder. Und das geht 6-mal so. Immer nach einer gewissen Zeit. Und er hört nicht auf. Und er hört nicht auf. Und er hört nicht auf. Er wusste in seinem Herzen, dass dieses Gebet von Gott beantwortet wird. Ihr Lieben, das ist ein Bild für mich. Versteht ihr? Wenn das mir passiert, anderen passiert vielleicht, dann könnte es so sein, ja, beim ersten, zweiten Mal, wenn so nichts passiert, betet man vielleicht noch inständig weiter, aber dann, wenn es dritte, vierte, fünfte, sechste oder 1, 2, 3, 4, 5 Jahre oder was auch immer man da jetzt sagen will, passiert, dann verliert die ganze Sache an Intensität, an Fokus, an Konzentration auf Jesus und auf das, was er hervorbringen möchte. Bei Elia ist es nicht so. Er betet weiter und er betet weiter. Und er hat keine Erklärung, warum es nicht funktioniert. Versteht ihr? Er hat keine Erklärung. Sein Bild, dieses 6-mal, das können jetzt unterschiedliche Zeitspannen sein. Und jedes Mal, wenn er sagt, nichts ist, ich sehe nichts, ich erfahre nichts, es verändert sich nichts, er bekommt von Jesus keine Erklärung. Er hat nur das Wort, du kannst gewiss sein, das Gebet, das inständige Gebet des Gerechten hat seine Wirkung. Und nun ist es so schön zu sehen, beim 7. Mal, da geht der Knecht noch einmal, also der Knabe, und er sucht den Himmel mit seinen Augen ab und dann sieht er ein ganz, ganz kleines Wölkchen, so groß wie eine Männerhand, heißt es. Wenn man auf einem hohen Berg steht und auf den Horizont schaut und dann so eine Männerhand, ein kleines Wölkchen einer Männerhand sieht, das ist wirklich winzig. Das heißt, das ist eine, also für mich auch eine Geschichte, eine Lehre, der Knabe musste den Himmel richtig gehend abklappern. Er musste ihn richtig sozusagen mit seinen Augen schweifen und suchen danach. Wenn er nur einen Blick gemacht hätte, er hätte es sofort übersehen können. So eine kleine Handwolke kann man sofort übersehen. Aber er hat seine Augen schweifen lassen und hat gesucht nach etwas. Und dann hat er es entdeckt. Und er läuft zum Elias zurück und sagt, ich sehe eine Wolke, die hat die Größe einer Hand. Hat überhaupt noch nichts zu tun mit Regenwolken, ja? So ein kleines Wölkchen kann alles Mögliche sein, im nächsten Augenblick wieder verschwinden. Aber für den Elia war das etwas ganz anderes. Wir hätten vielleicht, wenn wir so eine ganz, ganz, ganz kleine, minimale Auswirkung unseres Gebetes sehen, so, naja, was ist denn das schon? Wir beten um Gesundung für einen Menschen schon Jahre und dann fängt er an, eine klein wenig eine Verbesserung. Da sagen wir, ne, das bildet er nur ein, das ist ja noch nichts. Und man wertet die Zeichen, die Gott schenkt, uns zu helfen, dass er dabei ist, unsere Gebete zu beantworten. Man wertet sie meistens ab und nicht auf. Anders der Elias. Er lässt sich von diesem kleinen, kleinen, kleinen Zeichen, das noch gar nicht nach Gewitter oder Regen ausschaut, sondern nur eine Wolke, aus der könnte sich ein Regen bilden, irgendwann einmal, ja? Lässt er sich so beeinflussen, dass er begeistert weiterbetet und sogar nun Maßnahmen setzt, die deutlich machen, jetzt ist die Zeit, wo das anfängt durchzubrechen. Und er sagt dem Diener, geh schnell zum Ahab, das war der König, der war auch noch am Karmel oben, spann ein und versuche so schnell wie möglich hinunter nach Samarien zu kommen oder in die Ebene Jezreel, denn sonst schaffst du es vielleicht nicht, denn wenn das Gewitter kommt, dann könnte das die Wege sozusagen da locker machen, durch die Sturzbäche und so weiter, und dann kommst du gar nicht mehr hin. So schickt er den, und dann heißt es, ja, nachher dann, dass der Elia ist ihm sogar vorhergelaufen. Das hat Gott ihm geschenkt, die Kraft. Der ist ihm vor dem Wagen hergelaufen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Unglaublich. Aber das ist eine andere Sache. Jedenfalls, es passiert, dass dann sozusagen der, am siebenten Tag beginnt's. Und dann kommt der Durchbruch. Er kam dann sehr rasch, Es war ein unglaubliches, sozusagen, Regenguss, der hereinkam. Aber ihr Lieben, dass das genau erzählt wird so, dass es beim siebenten Mal geschah. Das hat ja eine Bedeutung. Wir wissen, dass das eine Bedeutung hat von der Bibel her, sieben. Das heißt, es ist die Zahl der Vollendung, des richtigen Augenblicks. Das ist eine tolle Geschichte, die mir sagt, Gott wird zum richtigen Augenblick, den er als richtigen Augenblick festlegt, die Verheißung, das Erbetene durchbrechen lassen. Wann er sich dafür entscheidet, wann der richtige Augenblick ist, das ist mit dem Zahl 7 gemeint, ja? Wenn die Zeit vollendet war. Gott sandte seinen Sohn, als die Zeit vollendet war, nicht früher, nicht später, aber genau die richtige Zeit. Und das ist mit diesem Zahl 7 so wichtig. Ihr Lieben, das ist so eine Ermutigung. So lange, jetzt einmal so bildlich gesagt, sehen wir oft nicht, erkennen wir oft nicht, spüren wir oft nicht das, dass die Reaktion Gottes auf unser Gebet. Manchmal übersehen wir sogar auch die Zeichen, weil wir gar nicht mehr schauen. Und gar nicht mehr den Himmel absuchen. Das ist ja auch ein schönes Bild, den Himmel absuchen. Wir müssen nach oben schauen, um zu erkennen, was Gott tut. Und ihr Lieben, ihr kennt diese Geschichte vom Daniel, dem Propheten Daniel. Der Prophet Daniel hat in der Gefangenschaft eine Zeit sich genommen, wo er gebetet hat, wo er gefastet hat, wo er den Herrn gesucht hat für sein Volk Israel. Das war eine ganze längere Zeit von Gebet und er hat keine Antwort bekommen. Und plötzlich kam ein Engel. Und der Engel erschien vor ihm und er fiel zu Boden, der Daniel. Und dann richtet der Engel ihn auf und der Engel sagt zu Daniel, er hat gesagt, vom ersten Tag an, wo du dich gedemütigt hast, den Herrn gesucht hast, zu ihm geschrien hast, sind deine Worte erfüllt worden. Vom ersten Tag an, ihr Lieben, sind deine Worte erfüllt worden. Und ich bin jetzt hier, sagt der Engel, um dir zu sagen, wie der Herr in der Zukunft, nicht einmal da war noch die Erfüllung, wie der Herr diese deine Gebete erfüllen wird. Vom ersten Tag an. Ihr Lieben, in dem Moment, wo wir anfangen zu beten, in dieser Ernsthaftigkeit, Inständigkeit, aus dieser Haltung eines Gerechten heraus, können wir gewiss sein, dass die Entscheidung im Himmel schon getroffen wird. Gleich am Anfang an trifft Gott die Entscheidung, wie er auf unser Gebet reagieren wird, was er an Vorbereitungszeit sich vornimmt dazu und wann der Zeitpunkt kommt, wo es durchbricht. Aber die Entscheidung darüber, wie das abfolgt, ist seine Entscheidung. Und wir sollen nur nicht denken, dass wo wir nicht sehen, weil es Jahre dauert, bis wir schon wo wir etwas erbeten haben, dass da Gott untätig wäre. Überhaupt nicht. Vom ersten Tag an wird alles vorbereitet für den Moment, wo diese Dinge durchbrechen, die der Herr unter uns tun möchte. Ist das nicht großartig? Wenn wir beten für finanzielle Durchbrüche, wenn wir beten dafür, dass unsere Ehepartner zum Glauben kommen, Jahre, Jahre, oder unsere Kinder. Wenn wir beten für unsere Gemeinde, wenn wir beten für unsere Hauskreise, wenn wir beten für Wiener Neustadt, für unsere Orte, Jahre, Jahre, Jahre. Vom ersten Tag an, wo wir angefangen haben, in dieser Weise zu beten, hat Gott eine Entscheidung getroffen. Auch wenn wir das noch nicht sehen. Und dieses Bild von dem Elia ist ein herrliches Bild. Wie er da betet und es passiert sechsmal nichts. Und das heißt gar nichts. Überhaupt nichts. So, wenn er gar nicht gebetet hätte. Es tut sich überhaupt nichts. Ja. Und trotzdem hat Gott schon eine Entscheidung getroffen. Vom ersten Tag an sind deine Worte erfüllt und erhört. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass es sich immer lohnt zu beten. Und du möchtest uns auch heute wieder so ermutigen, dass wir zu dir kommen mit unseren Gebeten, dass wir dir Ehre geben, dass wir all das, was du uns aufs Herz legst, dass wir das ernst nehmen, dass wir es im Gebet gebären, dass wir mit dieser Inständigkeit umgehen, mit den Anliegen, die du uns aufs Herz legst, so wie der Elia es getan hat. Und danke, Herr, dass du uns unseren Sinn erneuern möchtest, hinein in die Gewissheit, dass das Gebet, jedes Gebet eines Gerechten, Auswirkung haben wird. Ob groß oder klein und auf welche Art und zu welchem Zeitpunkt, ist deine Entscheidung. Aber Herr, wir wollen nicht aufhören und nicht nachlassen, diese Wahrheit durch deinen Heiligen Geist in unserem Herzen zu nähren. Dass unser Gebetsleben ganz neu entfacht wird, hinein in diese Erwartungshaltung, in diese Inständigkeit, in diese Freudigkeit, dass du unser Vater bist und dass du ganz gewiss unsere Gebete hörst. Denn du weißt ja unsere Anliegen schon, bevor wir sie dir überhaupt äußern, wie du, Herr Jesus, gesagt hast. Bevor wir überhaupt bitten, weiß der Vater im Himmel, was uns auf dem Herzen ist. Weil du gibst uns ja auch die Dinge ins Herz. Herr, wir wollen eine gebetende Gemeinde sein. Wir beten, dass dieser Gebetsgeist sich vertieft und dass auch das kommende Jahr in besonderer Weise ein Jahr des Gebetes wird. Herr, wo wir da lernen, tiefer zu graben und mehr in die Geheimnisse dessen einzudringen, was durch Gebet du freisetzen möchtest, weil du ein Gott bist, der reagiert auf seine Kinder. Gepriesen sei dein Name. Amen.